Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wie kann man auf Gemeindeebene auf Extremwetterereignisse reagieren? Dazu die Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier im Gespräch. Und apropos Extreme, der Extremsportler Lukas Kaufmann ist nun schon zum zweiten Mal mit dem Rad quer durch Amerika gefahren, in weniger als 10 Tagen. Wir haben ihn zum Interview getroffen. Herzlich willkommen beim Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie dieses Mal Magdalena Stammler. Ja, auch wenn manche Leute es immer noch nicht wahrhaben wollen, der menschengemachte Klimawandel sorgt weltweit für vermehrte Extremwetterereignisse. Diese Tragweite schaut natürlich bedrohlich aus und trotzdem kann man im Kleinen etwas bewirken. Klimawandelanpassung kann nämlich auch auf Gemeindeebene passieren, wie zum Beispiel das Projekt Schwammstadt in Gmunden, das zwar vorerst noch einen kleinen Platz in der Stadt betrifft, aber als Vorbild dienen kann. Bei diesem Prinzip wird auf Starkregenereignisse besser reagiert und durch die Speicherung von Regenwasser sowohl das Überschwemmungsrisiko minimiert als auch die Bewässerung verbessert. Mein Kollege Jörg Stöger hat die Klimaschutzkoordinatorin der Stadt Gmunden im Studio getroffen, Verena Püringer-Sturmeier. Sie berichtet einerseits über die Hintergründe dieses Projekts Schwammstadt, als auch über ein Bürgerinnenbeteiligungsprojekt zur Weiterentwicklung der Gmundner Innenstadt sowie über die neuerliche Ausschreibung des Gmundner Klimaschutzpreises.
Ja, und ich begrüße bei uns im Studio die Gmundner Klimakoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, hallo von meiner Seite und ich sage auch danke für die Einladung.
Wir sprechen heute über 3 interessante Projekte zum Thema Klimaschutz und Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung auch. Das erste ist gleich eines, was nicht jeder kennt, außer er hat es vielleicht einmal in den Lokalzeitungen schon gelesen, das Projekt Schwammstadt, ein Klimaanpassungsprojekt, bei dem es darum geht, anders als üblich mit dem Regenwasser zu verfahren. Wie funktioniert dieses Projekt genau?
Die Schwammstadt, also viele interpretieren dann, dass es irgendwas mit Pilze zu tun hat, hat es aber nicht. Wir wollten so ein Projekt in Gmunden umsetzen, da Gmunden einmal sehr stark von Starkregenereignissen betroffen ist. Wir haben dann auch mit Überschwemmungen zu kämpfen und genau für diese Ereignisse ist das Schwammstadt-Projekt eigentlich gedacht. Wir haben uns ganz am Anfang mehrere Standorte angeschaut. Und sind dann letztendlich zu einem Parkplatz gekommen, der zwischen der Wunderburgstraße und der Herakstraße ist. Das war damals ein Schotterparkplatz, ziemlich verdichteter Schotter. Das heißt, da ist das Regenwasser nicht wirklich abgelaufen und der Bauamtsdirektor hat auch gesagt, da ist eine Kapelle, wo sich das Wasser gleich als erstes staut, weil es eben am Hügel oben ist und sobald eben der Starkregen kommt, gibt es da Überschwemmungen. Und da der Schotterparkplatz sowieso sanierungsbedürftig war, hat man sich gedacht, okay, passt, dann tut man nicht normal sanieren, sondern man macht das gleich mit einem Schwammstadtprinzip. Schwammstadtprinzip, das funktioniert jetzt auch so, dass man in den Untergrund, da wird nur Granulat, ein Substrat eingearbeitet, wodurch ganz kleine Lufteinschlüsse entstehen, also wo sich das Wasser dann gut ansammeln kann. Das heißt, man hat Luft und Wasser im Untergrund, die dann im Baum zur Verfügung stehen. Das heißt, die Stadtbäume wachsen auch besser, also die gedeihen besser. Und der zweite Punkt ist aber auch noch, dass eben das Wasser einfach besser vom Boden aufgenommen wird, wodurch dieser erste Wasserschwall schon mal vom Starkregen einfach abgefangen werden kann und dadurch kann man auch das Kanalsystem entlasten.
Das heißt, aus diesem Granulat wird dann dieser Schwamm sozusagen gemacht, der das Wasser aufsaugen und speichern kann und dann langsamer abgeben kann an die direkte Umgebung.
Genau.
Was braucht es dafür genau? Also man muss da aufgraben. Welche baulichen Maßnahmen sind da genau erforderlich?
Also man muss einmal einen Boden aufgraben und da wird dann das Granulat reingeben. Das wird dann also eingeschlemmt. Das schaut dann wie so eine schwarze Masse, schaut das eigentlich aus. Und es hört sich natürlich seltsam an, wenn man jetzt sagt, okay, man pflanzt dann wirklich diesen Baum auf dem Granulat, weil man da ist ja, also es schaut ja aus, als wie wenn man den Baum einfach auf Steinhaufen eben dann pflanzt. Aber genau darin sind eben auch Nährstoffe enthalten, die der Baum auch braucht zum Wachstum. Deswegen funktioniert das auch alles so gut. Und viele Leute haben auch die Befürchtung, dass die Wurzeln natürlich vom Baum hochwachsen, dass dann wieder der Asphalt gehoben wird. Aber durch dieses Prinzip kann man das auch ein bisschen vermeiden, weil die Wurzeln vom Baum, die wachsen dorthin, wo Nährstoffe sind. Und beim Schwammstadtprinzip hat man eben die ganzen Nährstoffe im Boden. Das heißt, die Wurzeln wachsen eher nach unten und man vermeidet das eigentlich, dass der Baum, also dass die Wurzeln nach oben wachsen und dadurch den Asphalt heben. Was wir dann natürlich auch noch gemacht haben, ist, dass wir den Parkplatz nicht versiegelt haben, sondern da sind Rasengittersteine drauf, damit eben das Wasser gut abfließen kann. Das heißt, von dem Parkplatz wurde circa die Hälfte entsiegelt. Und die andere Hälfte ist trotzdem nur versiegelt, weil wenn es eine Verkehrsfläche ist, wo sehr viele Autos drüber fahren, das geht fast nicht, dass man die entsiegelt. Aber wir haben geschaut, dass wir so viel wie möglich entsiegeln. Und wir haben dann auch noch Sickermulden geschaffen, wo natürlich sehr das Wasser sammeln kann. Und die ganzen Parkplatzflächen und die Sickermulden wurden mit einer Kräutersamenmischung bepflanzt, wodurch es jetzt auch sehr grün ausschaut. Das hat natürlich sehr viel Geduld gekostet, auch in der Bevölkerung, weil der Parkplatz war schon fertig und man hat natürlich den Parkplatz noch nicht freigeben können. Ich glaube, der war dann 1 bis 2 Monate nur gesperrt, damit das einmal gut anwachsen kann. Aber es hat einfach diese Zeit gebraucht, damit es grün wird. Und jetzt ist auch eröffnet worden, also im Juli 25 war das, im Beisein vom Landesrat Stefan Kaineda. Und der Bürgermeister von Gmunden war da, die Vizebürgermeisterin von Gmunden, die Uli Feichtinger, der Gregor Mader, der Planer war da. Genau, und die ganzen Anrainer wurden eingeladen. Und es hat eigentlich sehr guten Anklang bei den Anrainern und bei der Bevölkerung dann bekommen.
Braucht es da besondere Bäume oder Baumarten, die das besonders gut annehmen?
Der Gregor Mader, der hat uns sehr gut beraten bei der Baumwahl. Also er hat geschaut, dass die Bäume, die wir jetzt gepflanzt haben, hitzeresistent sind. Weil wir müssen natürlich annehmen, dass es immer heißer wird und da können wir die Bäume, die bis jetzt eben in der Stadt gepflanzt wurden, sind oft noch nicht so gut angepasst an dieses Klima. Und wir haben jetzt dann, also in der Planung war es auch so, dass man Amberbäume und Ulmen pflanzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da nochmal Änderungen gegeben hat, aber das war der Plan. Und die sind eben sehr hitzeresistent, kriegen auch schöne Krone, damit man eben auch Schatten hat und eine angenehme Atmosphäre hat, wenn auch die Autos drunter stehen. Also ich glaube, das ist auch für die Leute, die ihre Autos dort abstellen, sehr angenehm, wenn sie dann nicht in ein heißes Auto zurückkommen, sondern wenn es eben schön gekühlt ist.
Das Projekt Schwammstadt hat ja das Wort Stadt im Namen. Bisher ist es ein Projekt Schwammparkplatz. geht das Projekt weiter? Wird es an anderen Orten auch umgesetzt?
Auf diesem Parkplatz war es jetzt einmal ein Pilotprojekt, weil wir uns einfach einmal anschauen wollten, wie funktioniert das. Das heißt, wir werden jetzt auch schauen, wie gut versickert das Wasser dort, müsste man vielleicht noch was ändern. Und dann vielleicht, dass man auch in Zukunft einmal schaut, welche Plätze haben wir nur in Gmunden, wo es bei Starkregenereignissen gleich einmal zu Überschwemmungen kommt, damit wir halt wirklich auch unser Kanalsystem entlasten. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sicher nur in der Zukunft mehrere Projekte so umsetzen.
Ist das teuer? Wie viel kostet das umzusetzen und wie wird das auch finanziert?
Also es ist schon teurer als wie ein normaler Parkplatz, aber wir haben das auch über die Kippmittel finanziert. Es ist natürlich ein ordentlicher Betrag, sind natürlich schon mehrere hunderttausend, kommt aber auch der Gemeinde natürlich in ferner Zukunft zugute, weil es auch querfinanziert wird und es wird natürlich der Kanal entlastet. Das heißt, im Endeffekt, also wenn man sich es dann wirklich anschaut, kommt es einem nicht teurer als wie ein normaler Parkplatz.
Es wurde ja auch, oder es ist ja geplant, ein großer Parkplatz auch zu errichten. Auf der Toskana-Halbinsel wird dieses System dort auch vielleicht angewandt?
Wäre wünschenswert, allerdings, also die Toskana-Halbinsel, also der Parkplatz, ich schätze mal, das ist das Hotelprojekt, von dem Sie reden, genau. Das befindet sich nicht am Grund von der Stadtgemeinde, also das gehört nicht uns. Und deswegen, also es ist auch schon bewilligt worden, der Parkplatz. Sie müssen wieder aufforsten, das auf jeden Fall. Das haben Sie ja schon gemacht. Aber wie dann der Parkplatz direkt ausschaut,
müsste man die Betreiber überzeugen.
Genau.
Ja. Ja, die Klimakoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier bei uns im Studio. Wir sprechen über mehrere Projekte. Ein weiteres Projekt, ein Bürgerbeteiligungsprojekt, ist ein Attraktivierungsprojekt einer Straße. Es geht um den Graben. Das ist, wenn man vom Stadttheater nach aufwärts fährt. Was ist da geplant und welche Fragen hat man da an die Bürgerinnen und Bürger gestellt?
Vielleicht, wenn ich von ganz vorne anfange, also wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Wir haben 2023 haben wir einen Bürgerantrag bekommen von den Bürgern und den Gewerbetreibenden am Graben. Und der Wunsch war, dass man die Begegnungszone erweitert. Wir haben das Ganze dann vom Beteiligungsausschuss in den Mobilitätsausschuss gegeben und der Mobilitätsausschuss hat gesagt, wir schauen uns jetzt mal in einem ersten Schritt den Graben an, schauen, was ist denn da für ein Veränderungsbedarf da, und das wollten wir eben gern mit einem partizipativen Prozess machen, damit wir natürlich alle Anrainer, die Bürger, die Passanten, die Gewerbetreibenden und alle einfach einladen, mitzureden. Genau, wir haben dann letztes Jahr haben wir dieses Projekt dann eingereicht beim Fonds Gesundes Österreich und haben die Förderung gekriegt für dieses Projekt und haben dieses Jahr mit der Umsetzung begonnen. Die ersten Maßnahmen waren jetzt, dass wir Anrainergespräche geführt haben, auch Gespräche mit den Gewerbetreibenden, und jetzt während der Mobilitätswoche im September haben wir Passantenbefragungen gemacht. Und da ist es darum gegangen, weil der Hintergrund von diesem Projekt ist einfach, dass wir schauen, wie gesund ist diese Straße. Hört jetzt vielleicht lustig an, dass man sagt, okay, wie gesund ist deine Straße. Aber das wird nach 10 Indikatoren bewertet und da geht es einfach darum, ob sich alle Menschen willkommen fühlen, ist es für alle angenehm, sich dort aufzuhalten, ist es sicher und so weiter. Und bei diesem Fragebogen hat es eben genau dann Fragen gegeben in diese Richtung. Also zum Beispiel, traut man sich in der Nacht am Graben spazieren gehen, also ist es da sicher? Wie gut sind die Überquerungsmöglichkeiten vom Graben? Ist es attraktiv hier zu parken zum Beispiel? Also die Fragen waren sehr offen, also wir haben das nicht irgendwie in eine Richtung gelenkt, sondern wir wollten einfach die Meinung von den Personen, die vorbeikommen sind, zum Graben wissen. Und es hat auch 3 offene Fragen gegeben, wo die Passanten sagen haben können, was schätzen sie am Graben, was ist die größte Belastung und welche Veränderungen könnten sie sich vorstellen?
Zeichnen sich da schon Tendenzen ab, wo man ein bisschen erahnen kann, wo das dann hinführen wird?
Nur nicht direkt, also weil diese ganzen Fragebögen, also die wir jetzt einmal zurückbekommen haben, die werden jetzt ausgewertet und es wird dann einen Maßnahmenworkshop geben, wo wir aber auch die Bürgerinnen einladen werden, also zumindest Vertreter von den Bürgerinnen, Vertreter vom Bürgerantrag, Politik, Verwaltung, im Oberösterreichischen Verkehrsverbund werden wir natürlich mitnehmen, also weil ohne den können wir auch nichts machen, weil ja die ganzen Busse am Graben entlangfahren. Genau, also da wird es einen größeren Workshop geben, wo man dann diese Ergebnisse als Diskussionsgrundlage verwendet.
Aber denkbar wäre, dass etwa zum Beispiel die Gehwege und der Platz für die Fußgänger oder für die Radfahrer zugunsten der Autofahrbahnen verbreitert wird?
Möchte jetzt noch gar nicht sagen, also was geplant sein könnte, weil ich es eigentlich für einen Maßnahmenworkshop ganz offen halten möchte, damit keiner voreingenommen irgendwie in diesen Maßnahmenworkshop reingeht, weil alle Meinungen sind willkommen, also, und es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und wir möchten einfach ein breites Spektrum ankriegen, damit wir nachher wirklich dann einen Graben haben und Maßnahmen, die vertretbar sind.
Was wären dann noch so Möglichkeiten, in welche Richtung das dann gehen könnte?
Mhm. Was uns zum Beispiel aufgefallen ist, also es gibt ganz, ganz schnelle Maßnahmen, die man zum Beispiel umsetzen könnte. Und Das ist zum Beispiel bei der Parkdauer, also dass man da was macht, weil es halt schon viele parkende Autos gibt, die eben länger dort stehen. Oder auch der Randstein zum Beispiel bei den Autos, dass man die eben abschrägt. Oder dass man einfach schaut, wie sind die Überquerungen zum Beispiel von der Straße. Also es hat auch Personen gegeben, die gesagt haben, dass es teilweise schwierig ist, die Straße zu überqueren, da die Gehsteige, also von den Gehsteigen runter auf die Straße, dass es da eben schwierig ist, weil es da einfach ein bisschen eine Stufe gibt. Also solche Sachen, das wären ganz einfache Sachen, die man umsetzen könnte, wo aber dann wirklich alle Menschen sich wohlfühlen auf der Straße, weil egal, ob man jetzt ältere Menschen hat, die mit einem Rollator unterwegs sind oder junge Familien mit Kindern, da wäre es immer von Vorteil, wenn eben der Gehsteig nicht erhöht ist. Genau.
Die Größenordnung dieses Projekts wird ja auch wahrscheinlich von bestimmten Budgetgrenzen, sage ich einmal, auch bestimmt. Was hat man sich da vorgenommen?
Genau, also das Projekt, also das wir jetzt einmal eingereicht haben beim Fonds Gesundes Österreich, das hat vor allem jetzt einmal die Prozessbegleitung, haben wir da eingereicht. Also wir werden von einer Landschaftsarchitektin, von der Agnes Feigl und von Verkehrsplanern Comobile unterstützt und extern beraten, was auch sehr gut ist für die Stadtgemeinde, da einfach mal ein anderer Blick von außen auf den Graben kommt. Und es ist aber auch ein Budget, ist ein Maßnahmenbudget drinnen. Das ist allerdings jetzt nicht sehr groß. Also das heißt, man wird jetzt nicht irgendwas baulich vornehmen können. Aber es sind sicher kleine Maßnahmen, die man umsetzen kann. Die sind sicher im Budget drinnen. Und wenn wir dann diesen Maßnahmenkatalog haben, was wir umsetzen möchten am Graben, wird man sicher nur für weitere Förderungen einreichen. Also dass wir eben Investitionsbudget kriegen, was wir eben investieren können am Graben.
Auch hier die Frage, könnte das Projekt in anderen Bereichen Gmunden auch ausgeweitet werden?
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also wenn wir da Erfolg haben und es eine gute Bewertung hat, also auch von der Bevölkerung, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man es auch woanders noch in Gmunden anwendet. Bis jetzt zumindest die Rückmeldungen, also weil die Anrainergespräche und auch die Befragungen, das haben unsere externen Partner gemacht und da haben wir eigentlich sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Also wir haben jetzt keine sehr negative Erfahrung gehabt, sondern eigentlich durchwegs positiv. Und da denke ich mir, könnte man wirklich das auch an anderen Straßenzügen umsetzen und eben mit einem anderen Blickwinkel mal auf die Straße schauen, dass man eben wirklich das breit anschaut, also ob wirklich die Straße für alle Menschen, egal ob es jetzt Autos, Radfahrer, Fußgänger, ob die Straße einfach für alle geeignet ist.
Ein weiteres Projekt, das sowohl eines der Bürgerbeteiligung als auch eines ist, das sich um den Klimaschutz kümmert oder den Klimaschutz betrifft, ist die Möglichkeit, wieder beim Gmundner Klimaschutzpreis einzureichen. Wir haben da schon in der Vergangenheit darüber berichtet, trotzdem vielleicht zur Erinnerung, was ist der Gmundner Klimaschutzpreis?
Wir verleihen den jetzt schon zum dritten Mal. Wir suchen coole Projekte zu den Themen CO2-neutrale Energie, klimafreundliche Mobilität, Beschaffung, Bewusstseinsbildung, Raumplanung, Natur, Boden. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir auch dieses Jahr wieder sehr viele Projekte bekommen. Die Preisverleihung findet dann nächstes Jahr im Frühling statt. Und wie letztes Jahr schon, wird es auch dieses Jahr wieder einen Publikumsliebling geben, den wir prämieren. Und da ist vor allem die Bevölkerung gefragt, dass sie für ihren Favoriten einfach abstimmen, weil dann kann auch die Bevölkerung aktiv an der Abstimmung teilnehmen.
In welchen Kategorien kann man da einreichen?
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen. Genau, und es sollen einfach Projekte sein, die im Stadtgebiet Gmunden umgesetzt wurden oder wo die Umsetzung dann im Folgejahr stattfindet.
Das heißt, sowohl werden also Projekte prämiert, die es bereits gibt. Es kann aber durchaus sein, dass sich auch Einzelpersonen oder auch Gruppen vielleicht motiviert fühlen, etwas zu unternehmen und das als Projekt dann einzureichen, oder?
Genau. Also falls jetzt wer von diesem Klimaschutzpreis hört und er hat vorher noch nichts davon gewusst, also sehr gerne, also falls jemand eine Projektidee hat, kann man auch gerne diese Projektidee einreichen. Die einzige Bedingung, also das steht auch in den Richtlinien, ist, dass die Umsetzung im Folgejahr dann passiert. Aber wie gesagt, sehr gerne auch Projektideen. Und die, also man darf auch keine Scheu haben, dass man sich denkt, das Projekt ist vielleicht zu klein. Also weil die Bandbreite an Ideen, die wir kriegen oder Projekten, die wir kriegen, ist sehr groß. Also die reicht von Müllvermeidung, Lebensmittelverschwendung über Second-Hand-Flohmarkt zum Beispiel hat es auch gegeben, dann Bäume pflanzen und so weiter. Also es ist wirklich, also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Und es gibt dann auch eben extra Preise für die einzelnen Kategorien. Was waren denn da zum Beispiel ein, zwei Gewinner der vergangenen Jahre?
Wir haben zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr, haben wir bei den Einzelpersonen, da haben wir eine Person gehabt, die einen Baum gepflanzt hat, der eben als Sieger prämiert worden ist. Und zum Beispiel bei den Schulen, da ist es um Müllvermeidung gegangen. Also die haben ein tolles Video eingereicht, wo sie einfach darauf aufmerksam machen, wie achtlos wir Müll wegwerfen. Und die zweite Schule, die hat auch ein tolles Projekt eingereicht. Da haben sich die Jugendlichen überlegt, okay, wie können sie denn Jüngeren den Klimaschutz näher bringen und haben sich da einfach einen Workshop überlegt, wie das eben funktionieren könnte.
Gibt es Preisgeld?
Ja, also insgesamt haben wir 2.000 Euro Preisgeld zu vergeben. Das wird dann auf die vier Kategorien Einzelperson, Betrieb, Verein und Bildungseinrichtung aufgeteilt. Und es gibt da immer wieder Anerkennungspreise, weil uns ist es einfach ganz wichtig, dass wir die Akteure vor den Vorhang holen. Dass man einfach den Kommunen sagt, was tut sie eigentlich so im Bereich Klimaschutz, welche Projekte gibt es da und vielleicht motiviert es ja auch den einen oder anderen, ein eigenes Projekt umzusetzen.
Wo gibt es die Informationen und bis wann kann man einreichen?
Man kann bis zum 30. November dieses Jahr kann man einreichen. Im Anschluss findet dann das Voting für den Publikumsliebling statt und die Infos findet man auf der Webseite von der Stadtgemeinde Gmunden unter gmunden.at/klimaschutzpreis.
Dann bedanke ich mich bei der Klimakoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier herzlich fürs Kommen. Dankeschön.
Ja, ich sage auch danke und ich freue mich schon auf viele Einreichungen für den Klimaschutzpreis. Danke.
Das war die Klimaschutzkoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier aus Gmunden. Jörg Stöger hat sie zum Interview getroffen. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung der Stadtgemeinde Gmunden produziert. Von der Motivation für den Klimaschutz wechseln wir jetzt das Thema zu Motivation für körperliche Höchstleistungen. Was ist eigentlich ein Ultraradrennen? Und was bewegt einen Menschen dazu, die Grenzen der eigenen Leistungs- und Leidensfähigkeit im Extremsport immer wieder aufs Neue auszutesten und weiter hinauszuschieben? Der Oberösterreicher Lukas Kaufmann ist Extremsportler, sein Metier das Radfahren. Ursprünglich sportlich im Mountainbiken beheimatet, nimmt er mittlerweile an Wettbewerben teil, die als Ultraradrennen bekannt sind, wie zum Beispiel das Race Around Austria oder das Race Across America. Letzteres ist wohl derzeit das schwierigste und herausforderndste Rennen dieser Art weltweit und Lukas Kaufmann hat heuer bereits zum zweiten Mal teilgenommen und ist zum zweiten Mal auf Platz 2 gelandet. Wie bereitet man sich auf ein Radrennen vor, in dem man 9 Tage lang quasi durchgehend auf dem Rad sitzt? Welche Voraussetzungen braucht es dafür, dass man es überhaupt schafft? Und warum tut man sich das Ganze eigentlich an? Anlässlich der Premiere des Films Lukas Kaufmann – Race Across America haben wir den titelgebenden Extremsportler selbst im Kino Lichtspiele Lenzing getroffen und nachgefragt.
Lukas, der Film, wegen dem wir uns heute treffen, dokumentiert ja deine Teilnahme an einem Radrennen, das für die meisten Menschen ziemlich unglaublich und unbewältigbar klingt. Bitte könntest du ein bisschen erklären, was das Race Across America für ein Wahnsinnsradrennen ist, sodass es auch jemand versteht, der noch nie was mit Radsport zu tun hatte?
Ja, ich versuche es. Also das Race Across America gilt als das längste und härteste Rennrad-Non-Stop-Rennen der Welt. Also die Strecken sind jedes Jahr ca. 4.932 Kilometer mit nicht ganz 50.000 Höhenmeter. Der Start ist an der Westküste von Amerika in Oceanside in Kalifornien und das Ziel ist dann an der Ostküste von Amerika in Atlantic City. Wie kann man sich das vorstellen? Die Strecke ist fix vorgegeben, also alle Teilnehmer, die was da mitfahren, im Schnitt sind das so zwischen 20 und 40 Personen pro Jahr, die was da mitfahren. Das Rennen gibt es seit 1982 und es sind jetzt ein bisschen über 700 Leute gestartet. Die Strecke ist fix vorgegeben, man fährt am Anfang einmal eineinhalb Tage durch eine Wüste, wo es extrem heiß ist. Wir haben da heuer 43 Grad gehabt. Eineinhalb Tage später fährt man über die Rocky Mountains, wo der höchste Pass, über dem, was wir drüber fahren, 3300 Meter hoch ist. Also das ist auch ein Wahnsinn. Also als Oberösterreicher habe ich mich gefreut, wie ich das erste Mal am Dachstein war. Der ist nicht ganz 3000 oder 3000, je nachdem, wie man es halt sieht. Und dann fährt man mit dem Radl 300 Meter weiter Hecher oben. Das ist schon ein Erlebnis. Vor allem kurz davor waren wir noch in der Wüste, dann wird es kalt. Und man hat während dem Weg vom Start bis ins Ziel durchquert man vier Zeitzonen. Hat halt unterschiedlichste Umgebungen, am Anfang Wüste, dann die Rocky Mountains, dann wird es immer grüner und grüner und am Schluss ist sehr grün. Und ja, wir Radlfahrer haben immer ein Team mit, ohne Team wird das auch nicht funktionieren, die was uns begleiten, die was uns helfen, die was uns trinken, herrichten und so weiter. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich vom Start ins Ziel zu kommen. Schlaf und so weiter wird da auch nicht vorgegeben, das heißt, man kann sich das selbst aussuchen, wie viel das man schläft, wie wenig das man schläft. Und grundsätzlich kann man sagen, wer am wenigsten schläft und am schnellsten radelt, der ist als erstes im Ziel.
Ja, das klingt schon ziemlich verrückt, muss ich ehrlich sagen. Du bist, glaube ich, 9 Tage lang unterwegs gewesen, ungefähr, durchgehend quasi am Rad.
Ja genau, ich habe jetzt bei meiner zweiten Teilnahme 9 Tage, 13 Stunden und 45 Minuten gebraucht und während der gesamten Zeit habe ich 15 Stunden geschlafen. Und die restliche Zeit bin ich wirklich mehr oder weniger durchgängig am Radl gesessen. Also man bleibt da nur stehen für Klopausen, für kleine und große oder wenn man sich mal umzieht, wenn man sieht, es kommt der Regen, dann zieht man halt eine Regenjacke an und in der Nacht zieht man sich ein bisschen wärmer an, in der Früh dann wieder für die heißen Temperaturen mehr oder weniger, aber sonst fährt man immer durch. Man sitzt immer am Radl und ja.
Ja, also wenn man die Eckdaten hernimmt, du hast jetzt schon etliche Zahlen genannt in deiner ersten Erklärung. Ich habe das mal ein bisschen versucht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu recherchieren. Also die Länge dessen, was du da gefahren bist, sind ungefähr 47 Mal die Strecke Hallstatt, Gmunden und zurück. Und die Höhenmeter wären ungefähr 100 Mal auf den kleinen Sonnstein, damit sie die leider ein bisschen was vorstellen können. Aber es tut sich schon ein bisschen die Frage auf, warum tut man sich denn sowas an?
Ja, ich glaube, bei mir hat sich das halt so entwickelt. Ich war als kleines Kind einmal, ich war immer schon sportbegeistert, sagen meine Eltern. Und meine Mama war, bevor sie uns Kinder gekriegt hat, Spitzenköchin. Das heißt, ich habe sehr, sehr gern immer schon gegessen und früher wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel davon und nicht ganz so bewusst und gesund, wie ich es jetzt mache. Dann war ich halt als kleines Kind einmal ein bisschen fester, habe dann Fußball gespielt, Tennis gespielt. Dann ist durch Zufall bei mir im Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein Radverein gegründet worden von 3 Vätern, die was einfach gesagt haben, sie wollen ein bisschen Alternative zu Fußball und Tennis schaffen. Dann habe ich zum Radlfahren angefangen, habe dann mal zwischen der 3. Klasse und 4. Klasse Hauptschule in 9 Wochen Sommerferien fast 20 Kilo abgenommen und dann war ich auf einmal nicht mehr Letzter bei den Radlrennen, sondern schneller und es ist alles leichter gegangen. Ja, und die Freude am Radsport habe ich immer schon gehabt, wie dann schneller war, ist die Freude natürlich größer gewesen, ist eh klar, das hat mich motiviert. Dann sage ich immer, hat sicher dazu beigetragen, dass wir in Oberösterreich Gott sei Dank mit der Salzkammergut Trophy im Salzkammergut mit dem Granitmarathon in Glatzel. Früher hat es noch in Hintergebirgsmarathon in Reichrammen gegeben und den Granitbeißer in St. Georgen am Walde oder auch so Veranstaltungen wie in King of the Lake. Da haben wir in Oberösterreich Gott sei Dank einige coole Radsportveranstaltungen, wo ich mir gedacht habe, das wäre cool, da einmal mit zum Fahren. Und dann bin ich immer längere Strecken gefahren und irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne die A-Strecken fahren. Bei der Salzkammergut-Trophy mit ein bisschen über 200 Kilometer und 7000 Höhenmeter. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem Mountainbike-Sport. Da ist mein Ursprung. Und wie ich das erste Mal gefahren bin, 2015, und das geschafft habe, dann ins Ziel gekommen bin, das war so schön für mich, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mehr solche Challenges haben, weil da bin ich am Start gestanden in Bad Gäusern um 5 Uhr in der Früh und hab ein bisschen Tränen in die Augen gehabt, weil ich nicht gewusst habe, ob ich das schaffe, wie es wird und so weiter. Und das Gefühl bei der Zieldurchfahrt war dann natürlich umso schöner und ich habe mir gedacht, boah, das ist irgendwie geil, ich habe mir es nicht vorstellen können, aber ich habe mich gut vorbereitet drauf und mein Kopf wollte das unbedingt und hat gesagt, in den Momenten, wo schwach gefallen ist, hey, beiß die durch. Und dann hat es funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich auch mal probieren bei einem 24-Stunden-Rennen. Dann bin ich das erste Mal ein 24-Stunden-Rennen gefahren und habe da halt ähnliche Glücksgefühle gehabt, wie ich das erste Mal gefahren bin. Und das hat mich dann motiviert, noch längere Rennen zu fahren, was dazu geführt hat, dass ich dann 2020 das erste Mal rund um Österreich gefahren bin. Und wie ich das dann geschafft habe, habe ich gesagt, okay, das nächste ist, ich muss zusammenbringen, dass ich erstens mal ein Team aufstelle. Das ist schwierig bei so einem Rennen. Und die zweite große Schwierigkeit bei so einem Rennen ist auf jeden Fall das Finanzielle, auch, dass man sich das leisten kann. Und das ist mir dann Gott sei Dank 2024 das erste Mal gelungen. Und ich bin ja nach wie vor überglücklich, dass ich mir diesen Traum, weil ich hab 10, 15 Jahre lang alle Leute, die was mich gefragt haben, was willst du mal machen, habe ich gesagt, ich würde das Race Across America mal fahren. Und jetzt ist es umso schöner, dass ich schon zweimal fahren habe dürfen, 2024, heuer wieder. Und nächstes Jahr werde ich eine Pause machen, aber ich fahre garantiert das Rennen irgendwann nochmal.
Jetzt hast du schon ganz schön viel erwähnt. Erstens einmal, dass das dein Traum war, zum Race Across America zu fahren. Andererseits hast du schon einen Blick in die Zukunft geworfen. Und dann hast du natürlich vorher auch erwähnt, was für Entwicklung du zurückgelegt hast, also woher du kommst. Das heißt, du hast begonnen als Kind mit dem Radfahren und das hast du jetzt so ein bisschen nebenbei erzählt. Aber bei der Recherche ist es mir doch aufgefallen, dass man da immer ziemlich oft drüber stolpert, wenn man über dich liest, dass du als Kind eben übergewichtig warst und dann zum Radfahren begonnen hast. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn man als Kind, als Jugendlicher ein bisschen zu viel wiegt, dann gibt es ganz oft blöde Kommentare von rundherum. Also Kinder können ja dann schon ein bisschen gemein sein, auch zueinander. Sowas kann dann auch ziemlich runterziehen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, mittlerweile ist ja der Überbegriff Mobbing oder so. Früher, wie ich klar war, vor 15, 20 Jahre hat man das noch, weiß nicht, Hänseln genannt oder sonst irgendwas. Da hat es den Begriff Mobbing, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben. Hat es natürlich gegeben, diese unlustigen Kommentare, die was ein bisschen weder haben, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe das Gott sei Dank immer sehr, sehr gut weggesteckt, weil ich bin da meinen Eltern sehr dankbar, die haben immer zu mir gesagt, das Wichtigste ist, dass ich brav alle Leute kriege, dass ich Bitte und Danke sage und dass ich einfach ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch bin. Und sie haben immer gesagt, das ist das Allerwichtigste, wie du jetzt ausschaust oder so, ist in Wirklichkeit ja nicht so wichtig. Das hat mir sicher in der Phase einfach geholfen, dass ich mir gedacht habe, okay, die Leute, die was mich da ein bisschen segieren, die ja, wollen halt vielleicht selbst von irgendeinem Problem ablenken und so weiter. Und habe mir das Gott sei Dank nie zu Herzen genommen. Ich habe dann sicher teilweise aus diesen Gründen hin und wieder gesagt, ich mache jetzt irgendeine Diät oder so. Aber meistens ist es ja so, dass sehr, sehr viel Leute oder ich habe es damals wahrscheinlich auch immer Diät mit irgendeinem Verzicht verbunden. Also jetzt darf ich nicht mehr essen oder nicht mehr so viel essen. Und ich glaube, wie ich dann diese 20 Kilo genommen habe, war es keine Diät, sondern ich sage immer, es war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich sage immer, das ist passiert bei mir. Ich habe dann nicht weniger gegessen, sondern halt einfach anders gegessen. Mehr Obst, mehr Gemüse. Und so hat es dann Gott sei Dank funktioniert.
Wenn wir schon beim Thema Körper sind, der Körper spielt natürlich eine riesige Rolle in deinem Leben, dass der Körper funktioniert. Nur so kannst du deinem Extremsport, dem Radfahren, nachgehen. Auch wenn man deinen Filmtrailer sich anschaut, sieht man, dieses Rennen, dieses Race Across America zu fahren, ist eine körperliche Grenzerfahrung. Also da geht es wirklich um die Wurst, das kann auch gefährlich sein. Hast du da überhaupt keine Angst davor oder wie begegnest du dem?
Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sagt, jetzt das Race Across America ist ein ganz normales Rennen wie jedes andere, dann würde man sich selbst anlügen. Das stimmt definitiv nicht. Das Rennen ist so lang und so verrückt anstrengend für den Körper, für das Team, was mit dabei ist und so weiter. Ich habe schon, wenn ich da mitfahre, ein bisschen Angst um mich. Also so ehrlich bin ich. Speziell, ich bin jetzt auch kurz vor meiner ersten Teilnahme im November 2023, bin ich das erste Mal Papa geworden. Die Angst ein bisschen um die eigene Gesundheit mehr oder weniger, speziell seit dem Zeitpunkt, wo ich halt Papa geworden bin, ein bisschen andere als wie früher. Früher war mir das alles egal. Da habe ich mir gedacht, wenn mit mir irgendwas ist, meine Freundin und jetzt Frau, die findet schon beim anderen, aber jetzt, wenn Kinder da sind, sehe ich das schon gewisse Sachen ein bisschen anders. Wir sind dort ganz normal im Straßenverkehr unterwegs. Es wird überhaupt nichts gesperrt. Wir fahren teilweise auf Highways, am Bannenstreifen und neben uns fahren die großen Trucks und so weiter vorbei. Das ist nicht so lustig, wenn man das fit macht, also als ein Gesunder mehr oder weniger. Aber wenn ich das am 6. oder 7. Tag von dem Rennen fahre, dann muss man sich einfach als Hörer oder Hörerin vorstellen, dass ich einfach mein Körper und das Radl nicht mehr so unter Kontrolle habe, wie ich das eigentlich haben sollte. Da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich selbst einfach immer bewusst wird, der Körper zeigt dann da auch, wenn es Grenzen gibt, also der zeigt dann, wann ich müde werde und so weiter, und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man jetzt nicht versucht, in Superhelden zu spielen und sagt, ich bin der Superman und ich fahre da jetzt durch und meine Augen fallen zwar schon alle 5 Sekunden zu und ich habe das Gefühl, ich schlafe ein, aber ich sage jetzt nichts mein Team und so, sondern man muss einfach irgendwann einmal sagen, das Team merkt es teilweise auch, du musst dir vorstellen, teilweise bin ich so miert, dass ich nicht mehr geradeaus fahren kann. Also ich fange dann an, dass ich Wellenlinie fahre auf der Straße, und das ist natürlich super gefährlich, weil wenn das eine schmale Straße ist und es kommt dann wer entgegen und du hast genau in dem Moment so einen Ausreißer von deinem Hirn und von deinem Gleichgewichtssinn, dann wird es wirklich gefährlich. Da ist es einfach wichtig, dass man, glaube ich, sich selbst gut einschätzt und das Team ist unglaublich wichtig, die was hinter mir nachfahren, die sehen das auch, wie es mir geht, und aber ich glaube trotzdem, am Ende des Tages muss man selbst auch immer ein bisschen sagen, jeder Mensch hat eine Eigenverantwortung und ich muss dann einfach jedes Mal so weit sein und sagen, okay, es ist ein Radlrennen, ich will das unbedingt irgendwann einmal gewinnen in meinem Leben, aber es gibt viel wichtigere Sachen im Leben als wie ein Radlrennen.
Ja, sagt der Extremsportler Lukas Kaufmann, den wir heute anlässlich seiner Filmpremiere im Kino Lenzing treffen zum Gespräch. Ja, du sagst, es gibt wichtigere Dinge im Leben und du sagst, man muss nicht den Superhelden spielen. Gleichzeitig sind es tatsächlich körperliche Grenzerfahrungen und körperliche Wahnsinnsleistungen, die da vollbracht werden müssen in so einem großen Radrennen. Wir haben schon gesprochen, es sind fast 5000 Kilometer, die du da gefahren bist, quer durch Amerika. Wie bereitet man sich denn jetzt so vor eigentlich auf so ein Radrennen? Du hast schon viel über das Team gesprochen. Vielleicht kannst du es ein bisschen erklären für die Hörerinnen und Hörer. Wie bereitet man den Körper vor? Wie bereitet man den Geist vor? Was braucht es da? Und wie bereitet man sich als Team vor?
Wie bereitet man sich vor? Also ich glaube, die Vorbereitung bei mir wird immer wieder gefragt, wie schaut das Training aus für das Resegross Amerika? Und dann sage ich immer ein bisschen zu den Leuten im Halbspaß, aber eigentlich ist auch ein bisschen ein Ernst und eine Wahrheit dabei. Ich habe vor 15 Jahren damit angefangen, mich zum Vorbereiten auf das Rennen, und ich glaube, da steckt eben die Wahrheit dahinter, weil du kannst jetzt nicht sagen, ich fange morgen zum Radfahren an und fahre ein Jahr später bei dem Rennen mit. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das heißt, man muss einfach, bei mir war es halt so, dass ich mich immer gesteigert habe, von kurzen Rennen zu längeren Rennen, zu noch längeren Rennen, und damit habe ich auch meine Muskeln trainiert, meine Gelenke Schritt für Schritt gestärkt und nicht von 0 auf 100, sondern das halt langsam gemacht, und ja, und dann glaube ich, bei jedes Mal, wenn du dann wieder ein längeres Rennen fährst, lernst du einfach gewisse Sachen über deinen Körper. Also da bin ich mir 100% sicher, wenn man so ein Rennen fährt, dann kennt man seinen eigenen Körper einfach, glaube ich, schon besser als wie 99% der anderen Leute, weil man einfach weiß, was braucht der Körper, wie reagiert er, wenn er Hunger hat, was braucht er, um eine Leistung zu bringen. Und dann kann das jeder schaffen. Also ich bin kein Wunderwutzi. Jeder, der was sich das als Ziel setzt, kann das Rennen schaffen.
Und also ist die Vorbereitung eigentlich auch sehr viel im Kopf, wenn du sagst, jeder, der sich das in den Kopf setzt, der kann das schaffen?
Ich würde sagen, viele Leute sagen, dass mehr oder weniger bei dem Rennen die körperliche Fitness entscheidet, wie schnell du fährst, und der Kopf entscheidet einfach, ob du fährst. Also es ist sehr oft werden ja wir Ultraradfahrer so dargestellt, dass wir mental voll die Supergurus sind und so weiter. Also es wird immer so, oder wir sind sicher mental stark, das will ich jetzt nicht abreden, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du nur mental mega stark bist und nichts trainierst, dann wirst du scheitern. Also man hat bei dem Rennen, das Zeitlimit sind 12 Tage und im heurigen Jahr waren 26 Fahrer aus der ganzen Welt am Start und 10 davon sind ins Ziel gekommen. Also das heißt, es scheiden da jedes Jahr im Schnitt auf jeden Fall mehr Leute aus, als wie die, was dann wirklich ins Ziel schaffen. Das Wichtige ist schon, dass man sich im Kopf unbedingt will, dass man sich auch realistisch darauf vorbereitet. Das heißt, man sollte wissen, wenn man dort am Start steht, dass das ab einem gewissen Tag im Rennverlauf nicht mehr so viel Spaß macht. Und dann ist einfach wichtig, dass man an sich glaubt und dass man sagt, ich will das unbedingt und ich möchte mir das für mich selbst beweisen, weil finanzielle Motivation hat man bei dem Rennen nicht. Mir hat das jedes Jahr circa 75.000 Euro gekostet, die Teilnahme an dem Rennen, und wenn ich dann ins Ziel komme, kriege ich ein Finisher-T-Shirt, eine Medaille und ein Holzbrett, wo oben steht, dass ich ins Ziel gekommen bin.
Ja, wie geht sich denn das aus? Du hast vorher gesagt, du hast eine Familie auch. Du tust ja nichts anderes als Radfahren, oder? Oder wie schaut denn da die finanzielle Absicherung aus? Kannst du da auf so große Reserven zurückgreifen, dass man sagt, man macht sowas, mal schnell 75.000 Euro für Teilnahme bei einem Rennen ausgeben?
Nein, also ohne Sponsoren können die das nicht machen. Mittlerweile funktioniert auch immer besser, dass ich viel Vorträge halten darf. Das ist eine coole Sache, was mich riesig freut, dass das immer mehr von verschiedensten Vereinen, aber auch gesunden Gemeinden und jetzt auch immer öfter von Firmen, dass ich da gebucht werde und entweder einen Vortrag halte oder wir dann sich auch gemeinsam den Film anschauen. Und das ist mittlerweile auch ein großer Teil von meinem jährlichen Budget. Aber im Großen und Ganzen muss ich nach wie vor sagen, ohne Sponsoren wird das nicht funktionieren, dass ich das machen kann. Und da bin ich unendlich dankbar, dass das funktioniert, weil es alles andere als wie selbstverständlich ist, dass man in Oberösterreich, in Österreich vom Radsport leben kann.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Vielleicht dann nur eine kurze Frage. Jetzt bist du zurück vom Race Across America gekommen und du hast es geschafft, auch in einer unglaublichen Zeit, weil wir haben schon gesprochen, was das für eine arge Strecke ist. Aber zum zweiten Mal am zweiten Platz, wie hat sich das angefühlt für dich? Ist das eine Niederlage oder bist du dann trotzdem, kannst du das so nehmen oder wird der Biss noch stärker, dass du sagst, du möchtest unbedingt gewinnen?
Ja, ich würde sagen, es hat verschiedene Phasen gegeben, wie ich das Rennen beurteile, während dem Rennen. Und wenn du den Film siehst, dann wirst du sehen, dass mir speziell am Anfang vom Rennen heuer leider überhaupt nicht gut gegangen ist. Das war schon super hart, weil ich bin eben 2024 schon Zweiter geworden und dann habe ich jedem gesagt, ich fahre nochmal, weil ich ja gewinnen will. Und dann ist mir nach 5 Stunden im Rennen eigentlich so schlecht gegangen, dass einige im Team geglaubt haben, der wird jetzt bald sagen, es reicht. Die wir hören auf. Und es war wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg davon, dass ich das möglicherweise wirklich da hätte. Ich habe es Gott sei Dank nicht da, ich habe mich durchkämpft. Der Körper hat sich dann wieder halbwegs erfangt, wenn man das so überhaupt sagen kann, während so einem Rennen. Aber ich habe mich dann erfangt und im Ziel war schon dann 9 Tage später eigentlich schon eher Enttäuschung da. Also im Jahr davor bin ich Zweiter geworden, das hat keiner erwartet, in einer Zeit unter 9 Tagen, also mit 8 Tagen, 23 Stunden. Das war unglaublich, da war der zweite Platz, ist gefeiert worden, fast wie ein Sieg. Und ein Jahr später bin ich wieder Zweiter geworden, mit ein bisschen einer schlechteren Leistung, unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt sagen kann, aber ein bisschen länger braucht. Und der zweite Platz war ein bisschen so wie eine Niederlage. Und für mich hat es ja eigentlich lang so ein bisschen angefühlt. Aber Gott sei Dank dann wieder Leute gehabt, die was gesagt haben, hey, sie finden das großartig, dass ich überhaupt durchkämpft habe und andere hätten aufgehört. Und ich glaube, das war halt mir auch wichtig, dass ich mich ein bisschen auf das zurückbesinnt habe. Warum habe ich irgendwann einmal angefangen zum Radlfahren? Und das war einfach das, weil es mir innerlich so eine Freude gemacht hat. Und ich bin generell ein Typ, es gibt ja gewisse Radlfahrer, die fahren ein Rennen und wenn sie dann vielleicht eine persönliche Bestzeit nicht schaffen können oder wenn sie sehen, der Nachbar ist schneller, dann hören sie teilweise auf. Das gibt es ja bei Laufveranstaltungen genauso oder nicht nur bei Radveranstaltungen. Das höchste Ziel ist für mich immer, dass ich ins Ziel komme, ganz egal in was für einer Zeit. Und das habe ich da in Amerika heuer wieder versucht. Und von dem her jetzt im Nachhinein gesehen, kann man sagen, das ist halt schwer, die Leute ein bisschen zum Erklären, weil es da schwer wäre abkauft, wenn er sich nicht mit dir als Person ein bisschen mehr beschäftigt und so weiter. Aber für mich persönlich ist die Leistung vom heurigen Rennen, auf die bin ich eigentlich noch mehr stolz als wie letztes Jahr, weil es heuer einfach weit, weit stärker war. Und letztes Jahr ist alles sehr, sehr gut gerannt und heuer eigentlich sehr, sehr viel nicht gut gerannt und ich habe es trotzdem geschafft. Also für mich persönlich hat das heurige Rennen eigentlich mehr Bedeutung und bin ich mehr stolz als wie auf das letzte. Und es war eine unglaubliche Motivation für mich, einfach möglicherweise sogar voll gut und positiv für mein ganzes Leben, weil ich gesehen habe, ich muss was ändern. So wie ich es davor gemacht habe, mit viel Vorträgen, zu wenig Zeit für Familie, dann auch Spannungen daheim natürlich mit der Frau und so weiter, dass das so nicht weitergehen kann. Und jetzt versuche ich das wieder neu zum Regeln und sobald ich das geregelt habe, dann werde ich wieder nach Amerika fliegen.
Also eine Neusortierung und eine Perspektive auf eine neuerliche Irre-Tour quer durch Amerika. Sehe ich das richtig oder was hast du vor jetzt?
Ja genau, also ich habe gesagt, ich werde 2026, nächstes Jahr, mich wieder ein bisschen eher rund um Österreich bewegen. Also ich möchte Anfang des Jahres einmal ein 24-Stunden-Rennen am Mountainbike in Amerika fahren und dann die Salzkammergut-Trophy wird wieder ein großes Highlight sein. Nachdem ich nächstes Jahr Amerika nicht fahre, kann ich die Trophy auch wieder gescheit fahren, weil ich bin die letzten zwei Jahre auch mitgefahren, weil es einfach so eine Herzensangelegenheit ist für mich. Aber da habe ich jedes Mal eigentlich nur einen halb offenen Hintern gehabt, also das Sitzen und so weiter war nicht lustig und nächstes Jahr möchte ich bei der Trophy wieder Vollgas geben, dann fahre ich Mitte August beim Reserand Austria mit, was ja Start und Ziel auch da in der Nähe hat, in St. Georgen im Attergau. Genau. Und dann sind noch ein paar andere Rennen geplant, wie der Kitzbüheler Radmarathon rund um Sachsen, das ist so ein Ultraradrennen in Deutschland. Also ich hab coole Projekte ein bisschen aufs Jahr verteilt, bewusst nicht so viel wie früher, weil ich ja bewusst gesagt habe, okay, das, was ich früher gemacht habe, war zu viel. Ich möchte jetzt einfach mal ruhiger. Und wenn das Jahr 2026 so verläuft, wie man das vorstelle, wie man das erhofft, dann werden wir Ende 2027 im Idealfall wieder da sitzen und ich kann da was erzählen über meine dritte Teilnahme.
Ja, das prophezeit Extremsportler und Radrennfahrer Lukas Kaufmann, den wir im Kino Lichtspiele Lenzing zum Interview getroffen haben. Redaktionelle Mitarbeit Moritz Handler. Lukas Kaufmann tourt mit seinem Film Race Across America 2025 noch weiter durch verschiedene Locations in und außerhalb Oberösterreichs und steht so offen, wie er sich auch im Interview gezeigt hat, im Anschluss an den Film für Gespräche mit dem Publikum, mit Fans, aber auch mit KritikerInnen zur Verfügung. Das war der Widerhall. Zum Nachhören sowie zum Download wie immer im Internet auffindbar sowie alle zusätzlichen Infos zu diesen Beiträgen auf freiesradio.at. Magdalena Stammler verabschiedet sich am Mikro und bedankt sich im Namen der FRS-Redaktion ganz herzlich fürs Zuhören.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.